Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Der Wahlsieg Donald Trumps hat bei US-Banken Hoffnungen auf eine spürbare Deregulierung geweckt. In den ersten 100 Tagen der Amtszeit von Donald Trump standen vor allem Zoll- und Immigrationspolitik im Mittelpunkt. Allerdings nimmt der Deregulierungsprozess für Banken auch langsam Gestalt an. Die Fed hat kürzlich eine Reform des Stresstestverfahrens angekündigt. Weitere Reformmaßnahmen werden folgen. Ich freue mich, dass ich in diesem Podcast mit Dr. Abdoulaye Aboubakar aus dem DZ-Bank Research über die angekündigten Fed-Maßnahmen sowie die Auswirkungen auf die US-Banken und seine Einschätzungen zu diesen Maßnahmen auf Anleihegläubigern sprechen kann. Ferner werfen wir einen Blick auf anstehende Deregulierungsmaßnahmen sowie auf Unterschiede zwischen den Stresstestmethoden diesseits und jenseits des Atlantiks. Abdoulaye Aboubakar ist Senior Analyst Financials im DZ Bank Research. Mein Name ist Jörg Homay, ich bin Covered Bond Analyst. Hallo Abdoulaye.
Hallo Jörg.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Im Moment wird viel über Trump und über die USA gesprochen. Was im Moment vielleicht nicht so im Fokus steht, ist, dass Trump auch etwas zu der Regulierung von Banken gesagt hat. Da gibt es einen neuen Stresstest. Was genau steckt dahinter?
Ja, also Trump hat sich jetzt nicht dazu geäußert in dem Sinne, aber die Deregulierung also unter seiner Administration hat dann begonnen sozusagen. Also die Banken hatten ja eigentlich darauf gehofft und gewartet, dass sie unter Trump zumindest mal irgendwie die Regulierung etwas runterfahren können und dass das alles schneller geht. Also es gibt ja einen regelrechten Reformstau bei den Banken und das war die Hoffnung, die man mit Trump verbunden hatte.
Ganz kurz nochmal, um einzuhaken, was versteht man eigentlich unter Bankenstresstest? Das hört man ja immer wieder mal von Monat zu Monat. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Ja, ein Bankenstresstest ist einfach eine aufsichtliche Methode, um die Widerstandsfähigkeiten von Banken unter hypothetischen, extremen wirtschaftlichen Bedingungen zu bewerten. Hier kann man zum Beispiel einfach eine schwere Rezession unterstellen oder einfach heftige Verwerfungen an den Kapital- und Immobilienmärkten. Also Zweck der Übung ist eigentlich sicherzustellen, dass Banken genügend Kapital vorhalten, um potenzielle Verluste zu absorbieren, um das Vertrauen in die Stabilität des Finanzsystems zu stärken oder dann auch zu wahren.
Und du hattest ja schon ein bisschen über die Fed eingeführt. Was hat da die Fed denn kürzlich zum Thema Stresstest vorgeschlagen?
Die Fed hat vorgeschlagen, dass die jährlichen Stresstestergebnisse über 2 Jahre gemittelt werden, um Schwankungen in den Kapitalanforderungen zu reduzieren. Also nach Berechnungen der Fed anhand von Daten für die Jahre 2019 bis 2024 könnte die Volatilität der Kapitalanforderungen der global systemrelevanten US-Banken sich um bis zu 44% verringern. Sollte man jetzt mal diese Änderungen so umsetzen. Und zum anderen hat die Fed vorgeschlagen, dass das Inkrafttreten des neuen Kapitalpuffers, der dann aus dem Stresstest resultiert, von Oktober auf Januar verschoben wird. Also normalerweise ist ja so, dass die Stresstestergebnisse im Juni veröffentlicht werden und dann dauert es teilweise bis August, bis die Fed die neuen Kapitalanforderungen bekannt gibt. Und dann hätten die Banken eigentlich nur wenig Zeit bis Oktober, das Ganze umzusetzen. Also jetzt will man den Banken einfach mehr Zeit geben, also bis zum 1. Januar.
Und wie bewertest du diese Änderungen?
Ja, die Änderungen kann man eigentlich aus zwei Perspektiven bewerten. Zum einen aus der Perspektive der US-Banken selbst. Also für sie sind die Änderungen natürlich positiv. Die Transparenz wird verbessert und auch der Aufwand jetzt mal im Reporting wird verringert. Und da können die Banken auch enorm viel Zeit und auch Kosten einsparen. Und ja, das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive wäre dann die der Anleihegläubiger. Also aus der Sicht der Investoren sind die Änderungen natürlich negativ. Also die würden den Banken ja auch so eine Art Planungssicherheit letztendlich geben. Dadurch, dass die Transparenz so verbessert wird, wissen die Banken letztendlich fast genau dann, was auf sie zukommt und die können sich darauf einstellen und das könnte im Ergebnis einfach dazu führen, dass sie einfach geringere zusätzliche Managementpuffer vorhalten werden. Mhm.
Aber vielleicht gibt es noch eine dritte Perspektive. Innerhalb der FED sind die Vorschläge, da wird das unisono begrüßt oder gibt es da intern auch Zweifler oder Kritiker?
Ja, also die Vorschläge sind durchaus umstritten, auch innerhalb der FED. Also vor allem Michael Barr, der bis zum Ende Februar noch zuständig für die Bankenaufsicht war, hat sie rundweg abgelehnt und hat einfach darauf hingewiesen, dass man diese Flexibilität braucht, um wirklich dann auch die Banken ja teilweise auch auf den falschen Fuß zu erwischen sozusagen. Also wenn die Transparenz so hoch ist, wenn die Banken sich darauf einstellen können, dann würden sie auch das System austricksen, so sinngemäß hat er gesagt. Also insofern würde das jetzt nicht die Finanzstabilität stärken, sondern eher dazu führen, dass die Banken sich sehr genau darauf einstellen können, was im Stresstest im Grunde gefragt ist und das liefern sie. Und das wäre es dann auch. Mhm.
Welche Punkte kommen eigentlich da jetzt bei der welche Punkte stehen da eigentlich auf der Agenda der Bankaufseher ganz genau?
Ja, also es sind viele Punkte. Also ich werde jetzt nicht alle nennen können. Also, ja. Also die Banken sprechen ja auch von einem Reformstau oder Deregulierungsstau, der aufgelöst werden soll. Aber unter anderem hat die FED ja eigentlich kürzlich schon bekannt gegeben, dass in diesem Jahr noch weitere Schritte zur Verbesserung der Transparenz des Stresstests jetzt mal verfolgen werden. Das heißt, die Modelle, aber auch die Szenarien der Stresstests werden offengelegt. Ja, und das ist auch das, was auch der Michael Barr meinte, auch dass die Banken dann letztendlich ganz genau wissen, was auf sie zukommt und sich darauf einstellen können. Also das sieht er negativ. Ja, ansonsten gibt es ja auch noch die Änderungen beim Kapitalzuschlag der global systemrelevanten Banken, den sogenannten G-SIBs. Also hier soll die Bemessung der Zuschläge in 10 Basispunkte Schritten statt in 50 Basispunkte Schritten jetzt mal umgesetzt werden, damit man diese sogenannten Klippeneffekte vermeidet. Zudem sollen auch noch Indikatoren der Systemrelevanz jetzt mal als Durchschnittswerte gemeldet werden und nicht stichtagsbezogen. Mhm. Das würde dann auch letztendlich dazu führen, dass man das sogenannte Window Dressing vermeiden kann. Ansonsten wissen die Banken ja genau, zum Stichtag X müssen wir die Daten liefern und kurz davor kann man dann gewisse Transaktionen durchführen, damit man auch die benötigten Werte oder Daten erhalten kann.
Wie beim Schornsteinfeger, ja, wenn man eine alte Heizung im Keller stehen hat, dann, wenn man weiß, der Schornsteinfeger kommt, dann kann man nochmal den Brenner richtig einstellen, damit die Abgaswerte stimmen.
Alles klar. Richtig. Ja, dann gibt es auch noch die Finalisierung der Basel-III-Regelungen. Das ist auch ein großes Reformwerk eigentlich. Und da hatte die FED ja auch schon etliche Anläufe gebraucht. Die ersten Vorschläge wurden ja hart kritisiert von den Banken. Da hätten die Kapitalanforderungen um 19% bei den G-SIBs zum Beispiel ansteigen sollen. Also das, haben sich die Banken wohl durchgesetzt. Die Fed ist zurückgerudert, hat die Regelungen angepasst und jetzt sollen nur noch Änderungen bzw. sollen nur noch eine Zunahme um 9% bei den Kapitalanforderungen der G-SIBs daraus resultieren. Aber auch das scheint jetzt nicht so zu kommen, weil man ja seit, das ist glaube ich September des vergangenen Jahres, also seitdem hat man auch nichts mehr gehört. Also jetzt erwartet man, dass da die Finalisierung der Basel III-Regelungen kommt, aber kapitalneutral. Also das heißt, die Banken werden wohl da keine Belastungen schultern müssen. Mhm. Und dann gibt es auch noch eine Anpassung der Supplementary Leverage Ratio, die ansteht. Also das ist eine Verschuldungsquote, die nicht risikogewichtet sozusagen irgendwie berechnet wird. Und da gibt es auch viele Kritikpunkte im Moment. Die sogenannten G-SIBs, also die systemrelevanten Banken, müssen ja eine Quote von 5% insgesamt erfüllen. Und die Banken betrachten diese Quote als Einschränkung jetzt mal für ihre Aktivitäten im Moment. Und Scott Bessent, der neue Finanzminister, hat sich da auch kritisch geäußert und sie als Einschränkung und rückwärtsgewandt bezeichnet. Also da erwartet man auch, dass da Erleichterungen kommen. Also die Mindestvorgabe von 5% soll jetzt auf 3% reduziert werden. Und ja, plus 55% des G-SIBs-Puffers. Und ein wichtiger Punkt bei der Reform wäre auch, dass man die US-Staatsanleihen bei der Berechnung dieser Verschuldungsquote rausnimmt. Mhm. Also die fließen ja normalerweise in...
Also die Staatsanleihen, die Banken auf der Bilanz haben.
Ja,
also,
genau.
Ah ja, okay. Mhm.
Genau.
Ja,
also diese fließen ja normalerweise also in das Exposure, das man zur Berechnung der Quote verwendet. Und ohne Staatsanleihen würde der Nenner sozusagen dann auch irgendwie jetzt mal sich verringern. Und dadurch kann die Verschuldungsquote im Grunde dann auch steigen. Mhm. Und dementsprechend würden die Banken dann auch größere Spielräume bei ihren Aktivitäten dadurch erhalten. Ja, und ja, zum Schluss möchte ich dann auch noch die Anpassung der Regulierungsvorschriften an die Bankengröße nennen. Also hier denkt man auch im Grunde automatisch an die Regionalbankenkrise vor 2 Jahren.
Mhm, ist noch gar nicht so lange her.
Genau, also wenn man da zurückdenkt, da hieß es doch, die kleinen und mittelgroßen Banken, die wurden ja regulatorisch an der langen Leine gelassen und deswegen kam es ja zu diesen krisenhaften Entwicklungen. Und genau das wollte man ja eigentlich verhindern. Da wollte man etwas schärfer, etwas strikter regulieren, auch bei den kleineren Banken. Aber genau da macht man jetzt wieder den Rückzieher und will das Ganze wieder drehen. Also ob das positiv ist aus Sicht der Kapitalmarktteilnehmer, das kann sich dann jeder ausdenken.
Okay, ich denke jetzt mal gerade nicht, sondern ich denke jetzt kurz an Europa auch. Wir haben jetzt viel über die USA gesprochen und was an Veränderungen bei der Fed und den Stresstestmethoden gibt. Aber Stresstests werden ja auch gerechnet von der EZB. Welche Unterschiede gibt es denn da, ganz grob gesagt, zwischen Amerika und Europa?
Ja, also Die Unterschiede sind teilweise schon erheblich. Ne? Also die FED nutzt ja die Stresstest, um diesen sogenannten Stresskapitalpuffer zu bestimmen, ne, festzulegen. Also als wesentliche Komponente der Kapitalanforderungen müssen die US-Banken ja den Stresskapitalpuffer erfüllen. Und dementsprechend ist das für die FED letztendlich im Grunde das wichtigste Ziel bei dieser Übung. Einfach nur, welche Verluste entstehen beim Stresstest und aus den Kapitalverlusten kann man dann den Stresskapitalpuffer bilden. Also der Stresskapitalpuffer besteht letztendlich dann aus den Kapitalverlusten, die aus dem Stresstest resultieren, plus Dividenden, also geplante Dividendenausschüttungen für ein Jahr. Mhm. Also genau der Betrag würde dann als Stresskapitalpuffer gelten und da in Prozent jetzt mal der risikogewichteten Aktiva. Mhm. Und den Puffer müssen die Banken letztendlich dann erfüllen. Und bei der EZB ist es ja nicht so, dass man diese Übung ausschließlich nur dafür durchführt, dass man wirklich einen bestimmten Puffer festlegt. Mhm. Und also die EZB nutzt einfach einen breiteren Ermessensspielraum, ne, um die Eigenkapitalforderungen zu basieren aus spezifischen Geschäftsrisiken und auch Governance-Praktiken festzulegen. Also hier können auch schlechte Governance-Praktiken zum Beispiel oder andere Geschäftsrisiken durch höhere Eigenkapitalanforderungen sowie qualitative Anforderungen dann bestraft werden, wenn man das so sagen will. Mhm. Die US-Aufsichtsbehörden hingegen greifen dann eher auf andere aufsichtsrechtliche Maßnahmen zurück, die sogenannten Consent Orders, ne, um einfach Auflagen zu verhängen sozusagen und die Banken erfüllen müssen. Mhm. Also das könnten auch Geschäftsbeschränkungen sein, wie jetzt bei Wells Fargo, die einfach unter einer Bilanzrestriktion operiert oder einfach Auflagen zur Verbesserung der Risikokontrollen dann verhängen. Also das muss zum Beispiel jetzt die City Group auch erfüllen, weil da einfach dagegen verstoßen wurde. Also von daher sind die Konzepte dann schon etwas unterschiedlich.
Mhm. Aber du hast jetzt schon die City angesprochen, ganz allgemein gesprochen. Was bedeutet das denn für europäische und amerikanische Banken, auch vielleicht in Bezug auf Wettbewerbs? Also europäische und amerikanische Banken stehen ja im Wettbewerb und haben die unterschiedlichen Stresstester auch einen Einfluss auf die Wettbewerbssituation?
Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass die amerikanischen Banken oder die europäischen Banken alleine wegen der Regulierung jetzt mal schlechter oder besser dastehen. Also das hört man immer wieder mal von Bankenvertretern, aber das ist aus meiner Sicht einfach weit hergeholt. Ne? Also es sind dann schon so viele Faktoren, die dazu führen, dass man da unterschiedliche Bedingungen letztendlich sieht bei US- oder europäischen Banken. Aber insgesamt müssen einfach US-Banken sich jetzt nicht so auf eine große Unsicherheit einstellen, was die Stresstests angeht, sondern also man hat einfach klarere und quantitativ festgelegte Kapitalanforderungen, die man erfüllen muss. Also bei EU-Banken ist das dann etwas komplexer und auch dynamischer, was die Aufsichtsstruktur angeht. Und da ist zwar eine gewisse Flexibilität aus Sicht der Aufsichtsbehörde, aber die Banken müssen auch mit einer erheblichen Unsicherheit einfach umgehen und was für die dann schon nachteilig wäre oder ist.
Ja, Abdullah, vielen Dank, dass du den Weg heute hier in das Podcast-Studio gefunden hast und danke für deine Einblicke und Erklärungen zu diesem doch recht komplexen Thema, wenn man mal ein bisschen genauer hinter die Kulissen schaut. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat der Podcast vom 29. April 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.